Meines Rede. Schön, dass ihr so zahlreich da seid und ich denke, wir sind so knapp an der Obergrenze, das ist doch wunderbar. Wir nützen das jetzt voll aus und Urs hat das auch schon zum Ausdruck gebracht. Schön, dass wir Gottesdienst miteinander feiern können und das wollen wir heute Morgen auch tun. Ich habe mich auch sehr gefreut über dieses vorletzte Lied und dort wird auch zum Ausdruck gebracht, das ist eines meiner Lieblingslieder, dass Gott ja, dieses Land füllen möge mit seiner Ehre, das ist eine Zeile davon und ich denke manches Mal, wie weit sind wir davon entfernt? Und das führt uns auch zum Thema hin, wo kommen noch Menschen zum Zug, wo sind Menschen am Regieren, die Gott fürchten? Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war, das war nicht alles besser. Ich denke aber, es gibt einen riesen Unterschied zu früher. Früher war es noch so, dass, ich sage mal, auch der Unfrommste noch eine gewisse Gottesfurcht hatte. Und das ist das, was ich heute sehr vermisse, auch bei gewissen leitenden Personen. Und das ist auch der Einstieg. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Bild da reingebeamt, wo die Mächtigen der Welt zusammensitzen und shake hands und sich auch gegenseitig beraten, was wieder passiert. Ich habe bewusst nicht ein ganz aktuelles Bild genommen, damit er nicht denkt, ich will ihn die und die Person zeigen, sondern es geht ja ganz allgemein darum, wenn jemand an der Macht ist, welche Qualifikationen braucht er? Was muss Gott mit einem Menschen machen, dass er fähig ist, zu führen, ein echter Leader zu sein? Und das ist gar nicht so einfach. Und das wird heute Morgen auch das Thema sein. Ich habe mich gefreut, dass Urs gesagt hat, Josef ist einer seiner Lieblingsgestalten. Ich wusste das nicht. Ist auch einer meiner Lieblingsgestalten, weil ich denke, bei Josef, da liegt so viel drin. Und gerade wenn wir jetzt hier mal schauen, wie das Leben des Josef ausschaut. In Kapitel 37, das geht ja über gut 10 Kapitel, geht diese ganze Josefs Geschichte. Und im Kapitel 37, dort sehen wir, wie Josef, das wird sogar seine Jahreszahl angegeben, er war 17 Jahre alt, steht dort. Er war der Lieblingssohn und ich denke, wenn man das jetzt ein bisschen in unserer Sprache übersetzen würde, naja, der hatte so die Designerkleidung an der damaligen Zeit. Er bekommt einen extra Rock, besonders gekleidet, herausstaffiert. Also der war schon jemand, herausgehoben von allen seinen Mitbrüdern. Lieblingssohn des Vaters, der Mutter. Ist ja immer so eine Geschichte mit Lieblingskindern. Und naja, vielleicht wart ihr es nicht. Und dann wisst ihr ja, wie das ist, wenn man es nicht ist. Und da hat man ja dann ganz andere Situationen dann in der Kindheit erlebt. Ich habe hier versucht, das mal so in Kurzform darzustellen. Mit 17 Jahren ist Josef quasi auf dem Höhepunkt seiner Macht. Da wird er von allen verehrt, mehr oder weniger zähneknirschend von den Brüdern. Und dort lebt er auf, er ist jemand, er ist der Delegierte seines Vaters, soll raus aufs Feld die quasi kontrollieren. Ja, und dann die Geschichte endet dann sehr tragisch an dieser Stelle. Er wird von seinen eigenen Brüdern gefangen gesetzt, das ist ja schon mal ein starkes Stück, Brunnen geworfen. Na, und dann kommt für mich so ein Moment, wo ich denke, das glaube ich ja nicht. Die eigenen Geschwister verkaufen dich in die Sklaverei. Die versilbern dich. Und den Alten zu Hause, der ist ja nun wirklich schon etwas älter, der Vater, den betrügt man nach Strich und Faden und tut so, naja, schau mal, Sohn ist umgekommen, wildes Tier gefressen, tragische Geschichte, Leiche haben wir nicht gefunden, aber sein Kleid haben wir gefunden. Wir haben ein bisschen nachgeholfen, dass das blutig ist und so weiter. Und so lässt man den Vater, ich möchte mal sagen, über 10 Jahre in eine Altersdepression fallen. Der war 10 Jahre depressiv, der Vater. Denn er hat zum Schluss gar nichts mehr geglaubt, was die Söhne ihm gesagt haben. Er wird verkauft nach Ägypten, verschleppt ins Ausland, eine schreckliche Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch schon solche Situationen erlebt, wo du denkst, es geht im freien Fall nach unten. So wie beim Josef. Das nimmt kein Ende. Und wisst ihr, Ägypten war ja nicht das Land, wo er sich wohlfühlte. Er muss eine total fremde Sprache lernen, eine völlig andere Kultur. Er kommt aus einem Hirtenvolk. Hirten waren damals verachtet in Ägypten. Ägypten war kein Hirte. Das war ihm viel zu minderwertig. Also er kommt dahin mit den denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Naja, und er kommt dann auf den Sklavenmarkt, wie halt üblich, und wird verkauft, wird wieder verkauft. Und er muss überlegen, tja, mit was habe ich das verdient? Ich habe ganz andere Visionen gehabt über mein Leben, ganz andere Ziele. Wann nimmt das Ganze ein Ende? Das wird er sich manches Mal gefragt haben. Und dann wird Josef, rein äußerlich gesehen sind das glückliche Zufälle, aber geistlich gesehen war die lenkende Hand Gottes mit ihm. Und je tiefer es runterging, umso mehr war die Hand Gottes über ihm. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt auch für uns selber. Wenn du den Eindruck hast, du bist jetzt so im freien Fall nach unten, es braut sich alles zusammen, du wirst halber depressiv. Je tiefer es runtergeht, umso mehr ist die schützende Hand Gottes um dich herum. Das ist Tatsache. Josef ist Tatsache. Und er kann ja nichts dafür, hat er keinen Einfluss darauf. Das lenkt Gott so. Das Potiphar, das war jetzt eine ganz lustige Geschichte. Potiphar, der war quasi der oberste aller Bodyguards um den Pharao herum. Der war Chef der Leibwache. Also der war im allerengsten Regierungsbezirk. Der hat alles mitbekommen. Der war ja bei den Sitzungen dabei, der Potiphar. Und er wusste, wie es dem Pharao geht, weil er ihn ja hautnah bewacht hat. Und er wusste genau, wenn dem Pharao was zustößt, dann hänge ich. Also hat er nicht entsprechend aufgepasst. Oberster Chef der Bodyguards. Und jetzt kommt was ganz Eigenartiges. Dieser oberste Chef holt sich den Josef und macht ihn selber zum Chef in seinem Haus. Also wenn es ganz unten durchgeht, die Hand des Herrn ist nie zu kurz. Das war ein erster Veränderungsprozess, ein Lernprozess. Heute Morgen geht es darum, wie formt Gott Menschen? Und zwar auf eine Art und Weise, wie wir es gar nicht machen konnten. Wie bringt Gott Menschen dazu, dass sie führungsstark werden? Ganz anders, als wir es machen würden. Zunächst erniedrigt Gott den Josef und brennt alle alten Schlacken aus, damit er reif wird für eine wahre Führungspersönlichkeit. Das heißt hier, der Ewige war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Da nun Potiphar sah, dass der Ewige mit Josef war und dass alles, was er tat, der Ewige gelingen ließ in seiner Hand, machte er Josef zum Aufseher über sein Haus. Das ist eine eigenartige Geschichte. Der Potiphar ist der Boss im größten Palast der Antike zur damaligen Zeit. Und zu Hause, da dankt er ab. Dort, wo er die ganze Zeit führt, wo er nicht führt, ist zu Hause, der Potiphar. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war er erschöpft, vielleicht hatte er genug von allem, aber irgendwie, der kam nach Hause, ich sag mal so ein bisschen salopp, dann hat er sein Feierabendbierchen gebraucht. Beine auf den Tisch gelegt, ja gut, die Ägypter haben Bier gebraut, also es war nicht so ganz abwegig. Also, und dann legt er Füße auf den Tisch und sagt, also jetzt möchte ich nur noch mich um gar nichts mehr kümmern. Den ganzen Tag Ärger gehabt beim Pharao Und die Männer, die haben auch nicht immer das getan, was ich wollte. Also ich bin erschöpft, am liebsten mache ich jetzt gar nichts mehr. Und dann merkt er, dass der junge Josef, alles, was er anpackt, der hat irgendwie so ein glückliches, erfolgreiches Händchen. Und er sagt, boah, dann danke ich zu Hause ab. Also einer der größten Leader in der politischen Welt, zu Hause ist er eigentlich der größte Waschlappen, wenn ich mal so sagen darf. Mit dem kannst du machen, was du aus dir willst. Der macht nämlich gar nichts. Und sagt sich, naja, Josef an sich Sklave, 17-jährig, aber irgendwie schafft er das. Und dann sagt er, du Josef, hier, kriegst einen Freifahrschein, kriegst einen Schlüssel zu allen Zimmern, mach, was du willst. Und Josef, dem gelingt das. Also manchmal hat mich das auch erinnert an gewisse Situationen in meinem Leben. Mich haben schon mal Leute gefragt, wie ich zu meinen Lehraufträgen gekommen bin. Und es war eigenartig bei den zwei wichtigsten Lehraufträgen. Beim ersten Lehrauftrag, da haben wir lange gefeitet wegen Esoterik und so weiter. Und da sagt der Professor zu mir, und es war der Lehrauftrag, müsst ihr euch mal vorstellen, der bestand aus einem einzigen Satz, da sagt er, Herr Krone, dann machen Sie einmal. Der hat nicht gesagt, was ich machen muss. Der hat keinen Lebenslauf von mir gesehen. Ja, einfach machen Sie mal. Und ich dachte mir, so ähnlich muss es beim Potiphar auch gewesen sein. Josef, dann mach mal. Und wie du das machst, du bist erfolgreich, also mach mal. Ja? Der hat ihm nicht gesagt, am Morgen so, am Mittag so, am Abend so, sondern leg einfach mal los. Und das scheint auch das Geheimnis gewesen zu sein. Der war, heute sagt man dann Master of Business Administration, MBA, das ist so der moderne Ausdruck für einen Master in Wirtschaft. Und ich sage, der war MBA of Potiphar. Der war der Master im Hause des Potiphars. Und Potiphar fühlt sich sehr wohl. Also, könnte man sagen, eine Geschichte, tja, wunderbar. Jünger Jesu sind Segensträger. Der Josef, obwohl es ihm zunächst mal äußerlich am Berg abging, ist ein Segensträger. Und Gott gebraucht ihn in den unmöglichsten Situationen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du manchmal den Eindruck, du bist im Hause Potiphars, in dieser Welt, meine ich jetzt. Und Gott gebraucht dich auf eine ganz eigenartige Weise, wo du eigentlich gar nicht erklären kannst. Es ist einfach so. Nicht, weil ich so klug bin oder weil du so klug bist, sondern Gott gebraucht dich und Gott hat einen Plan. Aber das sieht ja der Josef in dem Augenblick nicht, kann er ja nicht sehen. Die Frage ist, was strahlen wir aus in der ganzen Lebensgeschichte? Es ist eine Erfolgsgeschichte. Ihr seht, verschleppt, das war der Tiefpunkt. Und dann geht es aufwärts und er wird Chef im Hause des Potiphar. Lebenskurve geht aufwärts. Ja, und jetzt könnten wir eigentlich sagen, Chef im Hause des Potiphars, ich gehe nochmal eins zurück. Eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen mit der Geschichte. Ja, ist natürlich toll. Bis dahin wäre es eine Märchengeschichte. In den USA würde man sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das wäre so die typische Geschichte vom Einwanderungssklaven bis zum Chef, beim größten Chef. Also was willst du mehr? Tolle Geschichte. Wäre eine Märchengeschichte. Und könnte man sagen, jetzt müsste eigentlich diese Geschichte zu Ende sein. Könnte man aufhören. Könnte sagen, Josef, was willst du mehr? Tolle Stellung, geht dir gut, du bist sogar der Oberste vom Obersten. Also bezahlt wirst du auch gut, tolles Zimmer. Und wenn du dann erscheinst in der Stadt, dann bist du jemand, die Leute wissen, das ist der erste Chef beim obersten Chef. Also tolle Geschichte. Wisst ihr, und genau so enden Märchen. Aber die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel ist ein Buch, wie Gott seine Menschen formt, wie er uns erzieht. Und jetzt kommen die Hammerschläge. Man könnte sagen, jetzt kommt die zweite Stufe abwärts. Und deshalb ist es kein Märchen, sondern weil es echt ist. Und jetzt passiert eine unglaubliche Geschichte. Und ich denke, da hätten manche ihren Glauben verloren oder wären schwach geworden. Denn stell dir vor, also was kann dir Besseres passieren, als wenn die Chefin vom Chef sagt, naja, darf ich dich zum kleinen Stündchen einladen, wie wär's denn, junger Mann? Man kann sich auch ein bisschen nach oben dienen übers Bett, ist ja kein Problem, ja, passiert da viel in der Wirtschaft. Und naja, du hättest noch mehr Einfluss. Und ich nehme an, der Alte, wenn ich mal so sagen darf, der hat zu Hause abgedankt. Aber so ein junger, knuspriger Mann, wisst ihr, ja, der ist doch der in die Augen gestochen. Und wenn ihr es dort nachlest, das könnt ihr euch Nachmittag mal wunderbar sehen, die Geschichte, die kann man ja kapitelweise lesen, das ist, geht ja rein. Und dort sagt dann Josef in der Begründung, warum er das Angebot nicht annimmt, sagt er, sollte ich gegen Gott sündigen? Er sagt doch niemals, sollte ich gegen Potiphar sündigen, sondern sollte ich gegen Gott sündigen. Potiphar hat mir alles übergeben, außer seiner Frau, ist ja logisch. Aber sollte ich gegen Gott sündigen? Also der Mann hatte klare ethische Werte. Also könnte man sagen, wenn das heute alle Regierenden hätten, klare ethische Werte, und für die Werte einstehen würden, dann würde es anders ausschauen bei uns. Das ist die Situation. Und dann kommt für mich der härteste Punkt. Er wandert unschuldig ins Gefängnis wegen nicht begangenem Ehebruch. Also unschuldig ins Gefängnis, Verleumdung. Der Potiphar fragt gar nicht danach. Der nimmt einfach den jungen Mann am Kragen und sagt, naja, ich glaube meiner Frau und ab ins Gefängnis. Und ich denke, so ein ägyptisches Gefängnis, naja, das war kein Schweizer Gefängnis. Das könnt ihr euch ja wohl vorstellen. Also wenn ihr wisst, wie es im Schweizer Gefängnis ist, wir haben jemanden unter uns, der kennt sich da bestens aus und der weiß auch, in welcher Klasse man hier untergebracht wird. Aber das könnt ihr euch garantieren. In Ägypten war das damals anders. Und wenn du dort gelandet bist im Gefängnis, hat kein Hahn mehr nach dir gekräht. Gericht gab es da eh nicht. War ja Sklave ursprünglich, also konnte gar nichts machen. Er hatte ja keine ägyptische Staatsbürgerschaft und dann kommt er ins Gefängnis und der Hammerschlag ist da. Wisst ihr, die Geschichte, die ist an der Stelle von Josef ganz tragisch, weil er für seine Werte leidet und er nicht nachgibt. Und er nicht sagt, naja, ich könnte ja mal so eine kleine Ausnahme machen. Wisst ihr, da gibt es ja so schöne, dumme Sprüche. Einmal ist kein Mal. Und so, ja, so redet man sich dann raus. Oder, naja, mache ich halt eine kleine Umweg über die Frau vom Chef. Da kann ich ja wieder auf den geraden Weg einbiegen. Ja, man hatte dann immer 1000 Ausreden. Und er macht das nicht. Und jetzt kommt er ins Gefängnis. Tja, und jetzt könnte man sagen, es ist am Tiefpunkt seines Lebens. Und wisst ihr, wir lesen eigentlich jetzt die Geschichte vom Ende her, wir wissen ja, wie es ausgeht. Haben wir jetzt gehört als Predigtext. Aber in dem Augenblick, wo er drin steckt, da weiß er ja nicht, wie das ausgeht. Im Augenblick dieser unglaublichen Prüfung sieht er nicht das Ende. Da kann er nur darauf vertrauen, dass ihn der Höchste, der Ewige, der König aller Könige, der Herr aller Herren, nicht loslässt. Und er leidet dafür. Und zwar unendlich. Und dann passiert wieder etwas Eigenartiges. Der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. 1. Mose 39, Abvers 21. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. So könnte man sagen, wenn du nicht aus der Erziehungsschule Gottes davonläufst, kommt Gott zum Ziel mit dir. Wir suchen das ja nicht, wir sind ja nicht masochistisch, selbstquälerisch. Aber wenn wir da drin stecken, da wäre jetzt das Gebet gewesen, Herr, bringe den Josef so schnell als möglich aus dem Gefängnis. Herr, hilf ihm, dass er fliehen kann. Gebet hätte Gott nicht gehört. Weil Gott sagt, ich habe ein Programm mit dem Josef. Ich habe ein großes Programm. Das kann ich ihm jetzt aber nicht offenbaren, weil er in meiner geistlichen Hochschule ist. Wenn du großes Unrecht erleidest, bei Gott bist du immer bekannt. Und wenn die Welt dich als unbekannt anschaut und dich völlig unterschätzt, Gott weiß, was er mit dir vorhat. Er sorgt für den Erfolg, den du brauchst. Er hat dir von Erfolg geschenkt beim Potiphar, er schenkt Erfolg im Gefängnis. Aber es gibt noch einen Punkt, da kommen wir gleich darauf. Sein Arm, Gottes Arm, reicht überall hin. Ob das ein ägyptisches Gefängnis ist, ob das deine Situation ist, Gottes Arm reicht immer hin. Das wäre ja ein armer Gott, wenn er nicht hineingreifen könnte in meine Lebenssituation. Er ist immer da. Absolut. Ob das jetzt in der Lebensschule ist oder in der Lebensschule, spielt keine Rolle. Gott ist da. Und jetzt kommen wir auf ein Geheimnis, das steht nicht in den Mosebüchern. Es gibt eine Stelle in den Psalmen, die ist der Schlüssel. Und die müssen wir uns noch kurz anschauen. Und zwar im Psalm 105, 18 und 19, das könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Psalm 105, 18 und 19 ist die Schlüsselstelle zur Josefs Geschichte. Die steht nicht im ersten Buch Mose, sondern in den Psalmen. Dort heißt es, wird die Geschichte Israels aufgezählt, da heißt es im Psalm 105, Vers 18 und 19, Psalm 105. Sie zwangen seinen Fuß in die Fesseln, in Eisen wurde er gelegt, das war der Beginn, als er ins Gefängnis kam, bis zu der Zeit, dass sein Wort eintraf, nämlich Gottes Wort, der Spruch des Ewigen ihn geläutert hatte. Ich habe das aus einer hebräischen Übersetzung. Der Spruch des Ewigen ihn geläutert hatte. Manches Mal verstehen wir im Augenblick, wo was geschieht, die Lebenswege absolut nicht. Und es bringt ja hier etwas zum Ausdruck. Er lag zunächst einmal gefesselt in Eisen. Er war angekettet im Gefängnis. Ich meine, da hat der Oberste, der Leibwächter, der Potiphar hat da schon dafür gesorgt, dass er da richtig ins Gefängnis kommt und da nicht so exklusiv behandelt wird. Und im Psalm 105 wird zum Ausdruck gebracht, es ging im Gefängnis zunächst ganz unten durch. Er bekam vermutlich Einzelzelle und härteste Behandlung. Gottes Wege bleiben verhüllt. Und in dem Augenblick weiß er nicht, wie es endet. Vielleicht wird er dort drin sterben, wäre alles möglich gewesen. Und manche Wege Gottes, die machen erst im Rückspiegel Sinn. In dem Augenblick, wo du drin steckst, kannst du das nicht erklären. Es gibt Situationen in meinem Leben, die kann ich in dem Augenblick, wie ich drin bin, habe ich keine Erklärung dafür. Und erst im Nachhinein kann ich sagen, ja, es war gut so. Gott war am Arbeiten. Und aus diesem Psalmwort, Psalm 105, sie zwangen Josefs Füße in Fesseln, bis Gottes Wort eintraf und der Spruch des Ewigen ihn geläutert hatte. Also das war gefängnisgleich Schlackenreinigungsprozess. Das war, jetzt muss das doch ausgebrannt werden, was bei dir, Josef, stört, damit du richtig führen kannst. Erinnern wir uns daran, als Josef noch 17 war, jetzt ist er schon ein paar Jährchen älter geworden, als er 17 war, da ist er ja so richtig breitbeinig aufgetreten bei seinen Brüdern. Naja, sich ein bisschen in Pose geworfen, tief eingeatmet, Brust raus. Ja. Und dann hat er gesagt, Brüder, mir hat geträumt. Und jetzt könntet ihr ja mal gefälligst vor mir niederfallen, denn alle Sterne haben sich vor mir verneigt. Und ist ja klar, also ich meine, die hatten ja vermutlich alle ein Messer bei sich, das war damals so üblich, denen ist ja das Messer aufgeklappt da drin, ja, unterm Gewand. Wenn die gekonnt hätten, wie sie gewollt haben, dann wäre ja damals schon Josef kopfkürzer gewesen. Aber ging ja nicht, ja. Er war ja Lieblingssohn des Vaters. Mir hat geträumt. Und es sagt er zweimal, wisst ihr, und die Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, da hat Gott gesagt, das kann ich nicht brauchen, Josef. Du spielst dich so in den Vordergrund, die Träume sind schon wahr geworden, das ist nicht das Problem. Aber wie du das berichtet hast, das ist ein bisschen hart. Leute, die sich so in den Vordergrund spielen, das geht nicht, Josef. Josef, jetzt musst du ein Wort lernen, ich habe es hier nicht hingeschrieben, ein Wort musst du lernen, Demut. Demut, das deutsche Wort Demut, kommt vom althochdeutschen Wort Dienmut. Also der Mut, Demut ist eigentlich der Mut zu dienen. Demut gleich Dienmut. Kleine sprachliche Veränderung. Und aus Demut ist eigentlich Dienmut, der Mut zu dienen. Das ist Demut. Und das musste Josef lernen. Also wir wollen das so sagen, es war ein 30-jähriger Veränderungsprozess. Ich habe es hier nochmal kurz aufgezeigt. Und er ist im Gefängnis. Dort sind wir bei diesem rechten roten Punkt. Er steigt auf zum Chef im Gefängnis. Aber es geht dann auch so in zwei Etappen. Er wird dann vergessen. Er sagt ja zu einem, zum Mundschenk, denk an mich, wenn du wieder draußen bist. Ich sitze hier unschuldig. Ich habe dir jetzt einen Gefallen getan, habe dir deinen Traum gedeutet, deinen Lebenstraum. Also sorg bitte dafür, dass ich hier rauskomme. Und er vergisst ihn schlichtwegs. Das ist eine neue Stellung, wieder beim Pharao, alles wunderbar. Und hat diesen hebräischen Sklaven schlichtwegs vergessen. Und ich denke, Josef musste dort auch was lernen. Du kannst dich nicht auf Menschen verlassen, sonst bist du verlassen. Er wollte immer was managen, versteht er? Und Gott sagt, geht nicht, Josef. Vertrau mir, ich bring dich hier raus, wenn die Zeit reif ist. Und dann wirst du rauskommen. Vergessen. Und jetzt könnte man sagen, als er ernannt wird, nachdem er dann vor dem Pharao steht und dann einen Ring bekommt und so weiter und gekleidet wird, köstlich. Dort heißt es dann, dass er 30 Jahre alt war. Und jetzt kann man sich sagen, mit 17 kam er nach Ägypten. Mit 30 Jahren wird er plötzlich in den höchsten Punkt, ins Zentrum der Macht katapultiert. Und wir sind eingestiegen mit dem Bild der Mächtigen. Erinnert euch dran? Und wisst ihr, Gott ist nicht gegen Führungspersönlichkeiten. Gott braucht Führungspersönlichkeiten. Nur, er zieht die 13 Jahre lang durch die Erziehungsschule. Das ist unglaublich. Also, mit 17 Jahren kommt er nach Ägypten. Dann geht es 13 Jahre in Wellenbewegung. Hoch, runter, hoch, runter. Und mit 30 ist er plötzlich im Zentrum der Macht und ist der zweite Mann hinter Pharao und kriegt alle Macht mit Siegelring. Also er kann machen, was er will. Tu mal, Josef. Sorg du dafür, dass die angekündigte Hungersnot, dass wir die überleben. Mach, was du willst. Du hast einen Siegelring. Du kannst alles bestimmen. Wisst ihr, wenn er nicht in der Erziehungsschule Gottes gewesen wäre, behaupte ich, dann wäre der Machtmissbrauch unglaublich schnell da gewesen. Es gibt Psychoanalytiker, schon bekannt, aber schon länger tot, Sigmund Freud. Und Sigmund Freud, der hat alles auf den Sexualtrieb abgeschoben. Er sagt, der Sexualtrieb ist der stärkste Trieb des Menschen. Da sage ich, Sigmund Freud, es mag in manchen Situationen stimmen, aber es gibt noch was anderes. Friedrich Nietzsche, ein großer Philosoph, der hat sogar im Engadin gelebt, in Sils Maria, gibt sogar einen Gedenkstein von ihm, großer Gedenkstein, gibt es in Sils Maria, ein Haus sogar von Friedrich Nietzsche. Und Friedrich Nietzsche, für den war was ganz anderes wichtig. Der sagte, der Wille zur Macht, der Machtmensch, das ist der stärkste Trieb. Und das denke ich manches Mal, wenn die Mächtigen dieser Welt nicht in der Hochschule Gottes waren, in der Erziehungsschule Gottes, dann steigt ihnen der Machttrieb in den Kopf. Und dann werden sie nicht mehr demütig, sondern machtberauscht. Macht ist wie eine Droge. Und die verändern den Menschen. Und müsste das auch ein Grund, warum wir gewisse Politiker nicht abtreten können? Naja, wenn du mal merkst, wie die Macht ist, und du hast Macht über andere Menschen und du kannst bestimmen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ihr könnt euch mal vorstellen, das ist unglaublich, was auch zur Zeit gerade läuft. Macht. Und Gott sagt, Macht als solches ist nicht schlecht, du brauchst Macht als Politiker. Nur, zuerst kommt die Charakterschulung. So. Und Gott nimmt den Josef 13 Jahre in die Charakterschulung. Jetzt könntest du sagen, 17 und 13, das ist ja fast die Hälfte von seinem Leben gewesen. Menschlich gesehen war das eine unendlich lange Zeit. Göttlich gesehen, in den Augen der Ewigkeit, sorry Leute, was sind 13 Jahre im Licht der Ewigkeit? Das ist ja nichts. Das ist ein Hauch. 13 Jahre im Auge Gottes. Was ist das schon? Wir sagen 13 Jahre. Von 17 bis 30. Ich weiß nicht, was da bei dir alles passiert ist, aber das waren große Jahre der Veränderung, dass ganz viel passiert. Ich nehme mal an, von Freundschaft bis hin Beruf, Ausbildung, erste Berufserfahrung, Verantwortung tragen. Von 17 bis 30 erlebst du ganz viel. Da werden unglaublich viele Weichen gestellt. Und genau in der Zeit sagt Gott, so, und jetzt bist du in meiner Hochschule. Und in meiner Hochschule, da geht es halt auch mal runter. Und da geht es nie mehr hoch. Weil ich dich verändern will. Das ist das Entscheidende. Veränderung von Gottes Seite. Und jetzt sage ich mal, ich weiß nicht, wie alt du bist, wenn du 30 bist, dann die nächsten 13 Jahre, dann bist du 43. Und wenn du 50 bist, dann wirst du 63. Naja. 13 Jahre, zwischen 50 und 63. 13 Jährchen. Was denkst du? Gott sagt, was sind schon 13 Jahre in meinen Augen der Ewigkeit? Wichtig ist, dass du verändert wirst, dass du das lernst, was du lernen musst, dass du fähig bist, Gott recht zu dienen. Gottes Uhren laufen anders. Was sind schon diese 13 Jahre? Und mit 30 Jahren, da wird er reif. Das war ja auch noch sehr jung, muss man sich mal vorstellen. Mit 30 Jahren bist du quasi der Regierende eines Millionenstaates. Also da musst du vorher durch die Erziehungsschule gehen, sonst schaffst du das gar nicht. Gottes Pläne erkennen wir erst im Rückspiegel der Macht, der Zeit. Gottes Rückspiegel schaut anders aus als unser Spiegel. Wisst ihr, wir schauen in den Spiegel und sehen uns jetzt. Und manchmal müssen wir in den Rückspiegel schauen, so wie beim Auto. Und im Rückspiegel deines Lebens erkennst du, diese Jahre waren wichtig, weil Gott an mir ein Erziehungswerk tun musste. Weißt du, was der Ewige noch alles mit dir vorhat? Weißt du, wozu der Herr Jesus Christus dich noch gebrauchen will? Weißt du, was Gottes Pläne sind? Manche Pläne sagt er uns und manche Pläne sagt er uns nicht. Und eine Warnung möchte ich hier aussprechen. Wenn mich dann Leute fragen, aber Manfred, warum muss ich das durchleiden und warum ist das jetzt so und so weiter und so fort? Dann sind wir ja, wir Theologen und Pastoren sind ja dann sehr schnell geneigt, da eine fromme Erklärung zu finden. Das ist also quasi unser Job. Gutes Bibelwort, ja, und so. So wie der Arzt, gute Medizin, wir haben dann biblische Medizin. Und da sage ich, sei lieber mal still. Kennst du die Pläne Gottes? Weiß ich, was Gott alles mit einem anderen Menschen vorhat? Kann ich nur sagen, ich beuge mich demütig unter diesem Weg, den du gehst. Eine Erklärung habe ich nicht dafür. Gestern ist ein Mann gestorben, völlig überraschend, Mitte 70. Wir haben ganz viele Gottesdienste miteinander gemacht. Und gestern habe ich einen schrecklichen Tag gehabt mit meiner Frau. Also nicht mit meiner Frau, sondern sie hat mich ertragen müssen, weil ich sagte, stell dir mal vor, wenn ich in 5 Jahren am Morgen aufstehe und sage, mir ist nicht so wohl und eine halbe Stunde später bin ich tot. Ja, was heißt das? Ohne jegliche Voranzeichen, wir saßen vor wenigen Wochen noch zusammen, ich bin ein bisschen jünger, aber da hätte es keinen Unterschied gemerkt, der war Top-Führungspersönlichkeit hier in der Schweiz. Der hat Spitäler geführt, ich darf euch das gar nicht sagen, der war ganz oben drin. Ich habe viel von ihm gelernt, ich ging zu ihm, um mich beraten zu lassen. Und Gott ruft ihn ab. Völlig unerklärlich. Ich habe keine Erklärung. Also und jetzt zu kommen und sagen, naja, so und so und dann noch ein frommes Bildwort, werde mich hüten, das zu dieser Witfrau zu sagen. Das weiß doch ich nicht. Wenn du die Wege des Josef siehst im Gefängnis, hüte dich davor, fromme Ratschläge zu erteilen. Du weißt nicht, was Gott mit einem Menschen vorhat. Auch nicht mit mir. Also, auch wir dürfen hier demütig sein und sagen, Herr, wir wissen deine letzten Pläne nicht. Er wird sogar von ihm berichtet, von Josef. Sieh, ich habe dich über ganz Ägypten gesetzt, sagt der Pharao. Er tat seinen Ring von seiner Hand, gab ihn Josef an seine Hand, kleidete ihn mit köstlicher Leinwand und hing ihm eine goldene Kette an seinen Hals. Diese goldene Kette da oben habe ich fotografiert im Bible Museum in Jerusalem, da haben sie auch ägyptische Gegenstände ausgestellt. Und es war interessant, genau so eine Kette muss Josef getragen haben. Das war das Insignium, das war das Zeichen seiner Macht. Mit dieser Kette war er legitimiert, das war quasi sein Pass, sein Ausweis. Er ist der Chef. Und man konnte an dieser Kette ablesen, wie viel Macht er hatte. Und der Kernsatz oder die Zusammenfassung im Ganzen könnte man sagen, zuerst verändert Gott innerlich einen Menschen. Das ist ihm viel wichtiger. Und dann erst kommt alles Äußere. Und wenn wir an die Mächtigen dieser Welt denken, dann frage ich mich manches Mal, sind die in der Erziehungsschule Gottes oder sind sie vielleicht auch davongelaufen? Und bleiben wir in der Erziehungsschule Gottes? Noch 2 Folien, dann kommen wir zum Schluss. Das wollt ihr euch nicht vorenthalten. Es war für mich selber auch ganz neu, als ich das entdeckt habe. Wie sahen so ägyptische Paläste aus für Herrschende, also nicht für den Pharao, sondern für wichtige Leute? Und das ist etwas Auffallendes, wenn man sich das anschaut. So ein Haus muss später Josef bewohnt haben. Also, wir sehen dort, wo ihr den Buchstaben E seht, das ist das Atrium, das ist so ein Innenhof. F, das sind die großen Weizenvorratsbehälter, da hat er sicherlich eine Menge gehabt. Und dann so drumherum die Bediensteten, die kleinen Kammern hinten und da, wo der Buchstabe H ist, da war so der Regierungs-, sein Palast. Und jetzt kommt noch was Interessantes, vorne, wo es A steht, links unten, das ist eine kleine Hauskapelle. Das hatten die Ägypter. Da haben sie nicht eine ihrer Götzen drin gehabt zur Verehrung. Und ich denke, der Josef, der hat ja nicht ein Haus gebaut, sondern Pharao sagt, da, das und das hast du, hier kriegst du auch noch das Haus dazu. Der bekam das, einfach frei Haus. Und das ist ihm nicht in den Kopf gestiegen, weil er war erzogen worden von Gott. Und er wusste, es ist alles nur geschenkt. Es ist geliehen von Gott. Und ich kann mir vorstellen, er bekam einen Haustempel. Steht jetzt nicht in der Bibel drin, aber das war damals so das klassische Haus eines ägyptischen hohen Regierungsbeamten. Und ich denke, dass er das weiter gepflegt hat, was er im Gefängnis getan hat, was er bei Potiphar getan hat, immer wieder gebetet. Um Geistesleitung, um Bewahrung, damit er aus Gottes Schule nicht davonläuft. Und das war sein Hausaltar, könnte man sagen. Da war nämlich kein, wie gesagt, ägyptischer Götze drin, sondern das, was ihm wichtig war. Ich nehme an, dass es leer war. Und dass er dort sich zurückgezogen hat. Und jedes Mal vor wichtigen Entscheidungen auch sonst, hat er da drin Gott angebetet. Und was war die Konsequenz vom Ganzen? Seine Brüder kommen natürlich, große Hungersnot. Und ich glaube, dass ihm Gott das in diesem Tempel klar gemacht hat. Das war nämlich, das ist für mich so die Geschichte, wo ich sagen muss, ein Wahnsinnshöhepunkt, Leute. Im 1. Mose 45, dort sagt er dann, nicht ihr habt mich, meine Brüder, hierher gesandt, sondern Gott. 1. Mose 45, Vers 8. Und im Vers 9 kommt es nochmal. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Kommt herab, säumt nicht. Oder im Vers 7, Gott hat mich vor euch hergesandt. Ich denke, dieser reife Prozess sieht man darin, dass er in der Stunde der größten Begegnung nicht von seinen Träumen erzählt. Wisst ihr, was ein ungeläuterter Mann gemacht hätte? Der wäre hingestanden und gesagt, so, liebe Brüderchen, jetzt habt ihr doch mal gesehen, stimmt jetzt mein Traum oder stimmt er nicht? Gebt mir eine Antwort darauf. Fallt mal bitte nieder. Der Traum erfüllt sich gerade. Keine Spur davon. Sondern er kriegt jetzt so eine göttliche Sichtweise, dass er sagen kann, auch wenn ihr Schicksal gespielt habt, ihr habt mich nie nach Ägypten gebracht, sondern Gott. Gott hat über allem gewacht. Und Gott hat mich an diese Stelle gebracht, wo ich jetzt bin. Er hat mich sogar dem Pharao zum Vater gesetzt. Die Rollen sind vertauscht. Pharao ist älter als ich. Eigentlich müsste Pharao mein väterlicher Freund sein. Nein, umgekehrt ist es. Ich mit 30 bin der väterliche Freund vom alten Pharao. Er hat mich zum Vater über ihn gesetzt. Also versteht ihr, das kann ja nur passieren, wenn einer die charakterliche Reife hat. Und wie schnell laufen wir aus der Erziehungsschule Gottes davon? Und wie schnell beten wir auch, oh Herr, nimm das von mir. Vielleicht würde man manchmal lieber beten, oh Herr, gib mir die Weisheit zu verstehen, warum diese Wege jetzt so sind, wie sie sind. Ich habe keine Erklärung. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur vertrauen. Im Nachhinein erkenne ich erst, wie meine Lebensgeschichte einen Sinn macht. In Gottes Augen sind meine verlorenen Jahre, nämlich diese 13 Jahre, vielleicht die wertvollsten Jahre, weil Gott ihr unendlich nahe war und in dieser Zeit ganz auf ihn geworfen warst. Welch eine tiefe Einsicht. Ich habe gesagt, und damit schließe ich, Josef lernte Demut, den Mut zu dienen. Und ich denke, er hat es in dreifacher Hinsicht gelernt. Das eine war, dass er Gott vertraut hat. Und zwar absolut. Ohne Wenn und Aber. Wir hören nicht ein einziges Mal, dass er sich aufgelehnt hat gegen Gottes Führung oder geklagt hat. Das war Reifeprozess. Er war mit den außergewöhnlichen Führungen Gottes einverstanden und war entschlossen, ich bleibe in der geistlichen, ich betone geistlichen Hochschule Gottes, in der geistlichen Hochschule des Lebens. Ich laufe nicht davon. Der zweite Punkt war, ich bejahe das, dass ich Charakterschulung brauche. Ich bejahe das, dass ich einen Reifeprozess brauche. Und so wie ich jetzt bin, bin ich für gewisse Dienste nicht fähig. Nicht, weil es an der Intelligenz mangelt, das ist nicht das Problem, sondern weil der Charakter gereift sein muss. Also versöhnt mit sich selber, versöhnt mit Gottes Führungen und er war versöhnt mit seiner Mitwelt, mit seinen Brüdern. Denn sonst hätte er es nicht so seelsorgerlich mit ihnen gesprochen. Glaubt ja nicht, dass ihr mich hierher gebracht habt, sondern es war Gottes Plan. Und dann sagt er ihnen noch, naja, es geht noch mal 5 Jährchen, es kommen erst noch die harten Zeiten und es wird höchste Zeit, dass er hierher kommt und sie rettet. Er wird vorausgeschickt, um seine Familie zu retten. Und alle ziehen mit Vater, ziehen dahin. Noch eine letzte Anmerkung. Ich habe am Anfang von der Altersdepression gesprochen, vom Vater Jakob. Da heißt es nämlich, er glaubte ihnen nicht, als die Söhne nach Hause kamen und gesagt haben, Josef lebt und wir ziehen nach Ägypten und schau mal die ganze Wagenkolonne an, wir haben hier die Staatskarossen von Ägypten mitgebracht. Maybach war da die kleinste Ausführung davon, ja, Mercedes S-Klasse fuhr hinten nach. Das waren die Staatskarossen von ganz Ägypten und alle kamen damit, ja. Und da heißt es, sie sagten ihm alle diese Worte, er glaubt ihnen nicht. Der war innerlich verhärtet, der war depressiv. Der kam über das nicht hinweg, dass er seinen Sohn 13 Jahre lang für tot erklären musste. Vielleicht hat er es innerlich gespürt, irgendwas stimmt nicht. Und erst, das heißt es, erst als er die Wagen sah und ihm von Josef, die ihm Josef geschickt hatte, wurde der Geist Jakob ihres Vaters lebendig. Er ist wieder aufgeblüht. Vorher war er verwelkt. Und dann zieht er hinunter und es kommt zu einer ganz dramatischen Begegnung zwischen Vater und Sohn, wo man nur sagen kann, es ist unglaublich, was diese Geschichte alles beinhaltet. Ich möchte schließen damit. Wenn du den Eindruck hast, du bist jetzt irgendwo in irgendeiner der Stationen von Josef, dann lass nicht dein erstes Ziel sein, wie komme ich am schnellsten wieder raus hier, sondern, Herr, was willst du mir sagen? Was ist dein Plan für mich? Zeig mir das bitte. Und dann hilf mir, dass ich das lerne, was ich zu lernen habe. Und ich kann euch sagen, ich sage mal so für die jüngere Generation, frisch verliebt, frisch verheiratet, denkt man sich natürlich, naja, bis 40 habe ich das gelernt. Ja? Und wenn du 50 bist, denke ich, jetzt bin ich 50, jetzt habe ich es ja gelernt. Und bei 60 denkst du, naja, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann wirst du 70 und denkst, jetzt bin ich immer noch in der Erziehungsschule Gottes. Gott arbeitet an uns bis zum letzten Atemzug. Das ist das göttliche Geheimnis. Und Gott prägt uns, so wie er das will. Und er weiß genau, was uns fehlt. Aber da kann ich nur sagen, dann lasst uns in seiner Schule bleiben. Und danken, dass er mit uns arbeitet. Könnt ihr auch mal das umgekehrt sagen. Gut, wir schließen hier ab. Ich schaue hinten auf die Uhr. Danke euch für eure Geduld. Ich habe eine andere Version hier jetzt gebracht, als ich dir geschickt habe, Urs. Ich habe sie noch gekürzt um ein paar Folien. Also, aber kürzer geht es nicht, Leute. Also, tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr nehmt was mit und jeder nimmt das mit, was für ihn wichtig ist. Also, der Herr mit euch und ich möchte gerne schließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dir jeder Einzelne von uns wichtig ist und du so ein individuelles Programm hast, Herr, dass du weißt, was jeder Einzelne braucht. Und wir möchten dich einfach bitten, Herr, dass wir dir stillhalten und nicht davonlaufen und nicht unsere eigenen Wege gehen. Herr, gib uns die Kraft, drin zu bleiben, drunter zu bleiben und trotzdem vorwärts zu gehen. Und gib uns auch die Perspektive, dass du etwas Gutes mit unserem Leben vorhast. Auch gerade dann, wenn wir es gar nicht mehr sehen, Herr. Wenn wir wie Josef tief im Gefängnis sind. Wir bitten dich, Herr, segne du uns und stärk du uns. Jetzt gerade auch in den nächsten Wochen, gerade auch zum Jahreswechsel hin, dass wir in deiner Schule bleiben und wissen, es ist die beste Schule. Und du machst was Gutes daraus, auch aus unserem Leben. Und dafür möchten wir dir von Herzen danken, Herr. Gib uns den Mut, bei dir zu bleiben und deine Hand festzuhalten. Amen.